unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 13, die Verse 7 bis 19. Dort lesen wir: Haltet das Andenken der Gemeindeleiter lebendig, die euch in der Anfangszeit die Botschaft Gottes verkündet haben. Erinnert euch daran, wie sie gelebt haben und wie sie gestorben sind. Folgt dem Beispiel, das sie euch mit ihrer Glaubenstreue gegeben haben. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Speisen können das nicht bewirken. Sie haben denen nichts genützt, die sich mit ihnen befassten. Wir haben einen Altar, von dem die, die noch dem alten Heiligtum dienen, nicht essen dürfen. Die Leiber der Tiere, deren Blut der oberste Priester ins Allerheiligste bringt, werden außerhalb des Lagers verbrannt. So ist auch Jesus außerhalb der Stadt gestorben, um durch sein Blut das Volk von aller Schuld zu reinigen. Also lasst uns zu ihm vor das Lager hinausgehen und die Schande mit ihm teilen. Denn auf der Erde gibt es keine Stadt, in der wir bleiben können. Wir sind unterwegs zu der Stadt, die kommen wird. Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen. Das heißt, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn preisen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Gehorcht euren Gemeindeleitern und folgt ihren Anweisungen. Ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen, und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft geben müssen. Das sollen sie mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen. Denn das würde für euch böse Folgen haben. Liebe Geschwister, setzen wir die Predigtreihe zum Hebräerbrief fort. Dabei kommen wir heute zu deren vorletzten Abschnitt. Dem Abschnitt unmittelbar vor Schluss dieser Predigt. Thematisch geht es in diesem Text weiter um den rechten Gottesdienst, um die angemessene Reaktion von uns Christen auf die geschenkte Gnade Gottes. Erinnern wir uns, in Kapitel 12, da hatte der Autor diese Wohltaten Gottes zusammengefasst. Dort sprach er von dem, was Christus oder was Gott uns in Christus geschenkt hat. Ich zitiere ab Vers 22. Ihr seid zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Ihr seid zu einer festlichen Versammlung gekommen, zur Gemeinde von Gottes erstgeborenen Söhnen und Töchtern, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott gekommen, der alle Menschen richtet, und zu den seligen Geistern, den Menschen, die den Willen Gottes getan haben und schon vollendet sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, der als Mittler den neuen Bund in Kraft gesetzt hat, und zu dem reinigenden Blut, das anders als Abels Blut Vergebung zuspricht, nicht nach Vergeltung ruft. Also Christen sind reich beschenkt, sie sind Erben eines Reiches, das nicht erschüttert werden kann. Aber, das hatten wir auch gesehen, Reichtum verpflichtet. Christen sind aufgerufen, in angemessener Weise auf die erwiesene Gnade Gottes zu reagieren. Wir haben am Schluss von Hebräer 12, ab Vers 28, da haben wir es gelesen. Da sagt er, wir wollen dankbar sein, weil wir schon jetzt Anteil an jener neuen Welt bekommen, die durch nichts erschüttert werden kann. Lasst uns Gott in heiliger Scheu und Ehrfurcht danken und ihm dienen, wie es ihm gefällt. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also Gott dienen, wie es ihm gefällt. Ja, das ist es, worum es im ganzen 13. Kapitel des Hebräerbriefes geht. Gott dienen, wie es ihm gefällt. Ja, wie dieses konkret aussieht, das macht der Autor hier in diesem letzten Kapitel klar. Und dieser gottgefällige Dienst, der hat erst einmal mit Liebe zu tun. Ja, dieser Dienst ist ein Leben der Liebe für andere. Das war die Aussage von Hebräer 13, Verse 1 bis 6. Ja, diese Liebe, die sich in vielerlei Weise zeigen kann, in Gastfreundschaft, in Sorge für Gefangene und Misshandelte, in ehelicher Treue, in Großzügigkeit und vielem anderem mehr. Also Christen wissen um die freie und unwandelbare Liebe Gottes zu ihnen. Und dieses Wissen befreit sie wiederum, andere zu lieben, Christen und Nichtchristen, Bekannte und Fremde. Und dieser gottgefällige Dienst, der soll sich aber auch nochmal konkret in der Gemeinde auswirken, im Verhalten der Gemeindeglieder untereinander. Genauer gesagt, im wechselseitigen Verhalten zwischen den Gemeindegliedern und der Gemeindeleitung. Davon spricht der Autor hier in unserem heutigen Abschnitt, in den Versen 7 bis 19. Gott in heiliger Scheu und Ehrfurcht danken und ihm dienen, wie es ihm gefällt, das soll sich eben auch in diesem Verhältnis auswirken, in der Beziehung von Gemeindeleitung und Gemeinde und umgekehrt. Wie das konkret aussieht, darum soll es im Folgenden gehen. Darüber wollen wir in der kommenden halben Stunde sprechen. Und im ersten Teil, da rücken zunächst die Gemeindeglieder in den Fokus. Ja, da geht es um ihr Verhalten gegenüber der Gemeindeleitung. Im zweiten Teil, da kommen wir dann von der anderen Seite. Da wird es um das Verhalten der Gemeindeleitung gehen. Und in einem dritten Teil, da kommt dann noch einmal beide Seiten zusammen in den Blick. Ja, da geht es um das Verhalten, das allen in der Gemeinde eigen sein sollte. Gemeindegliedern und Gemeindeleitung. Gott in der Gemeinde dienen, wie es ihm gefällt. Das ist heute Morgen unser Thema. Und wir kommen zum ersten Predigtpunkt, Punkt 1 heute Morgen. Das richtige Verhalten der Gemeinde gegenüber ihrer Leitung. Liebe Geschwister, die Gemeinde der Hebräer hier, die hatte wie ja viele Gemeinden der frühen Christenheit eine Leitung. Ja, der griechische Begriff für Leiter kommt hier in diesem letzten Kapitel dreimal vor, in Kapitel 7, Vers 17 oder Vers 7, Vers 17 und Vers 24. Also in unserem Text hier zweimal, Vers 7 und Vers 17. Hierbei sind ganz offensichtlich verschiedene Gruppen im Blick. Ja, einmal in Vers 7, da geht es um ehemalige Leiter. Ja, um Männer, die die Gemeinde in der Vergangenheit geleitet hatten. Und in Vers 17, da geht es denen gegenüber um die aktuellen Leiter der Gemeinde. Also um die Personen, die zur Zeit der Predigtverlesung hier der Gemeinde vorstanden. Die ehemaligen Leiter aus Vers 7, das waren wahrscheinlich Missionare. Ja, sie waren diejenigen, die, Zitat, euch in der Anfangszeit die Botschaft Gottes verkündet haben. Gemeint ist hier offensichtlich die Anfangszeit der Gemeinde, damit aber auch die Anfangszeit ihrer persönlichen Glaubensbiografie. Diese Leiter werden mutmaßlich die Personen aus Hebräer 2 gewesen sein. Ja, da berichtet der Autor über die Gründungsphase dieser Gemeinde und er sagt, dieses Rettungswerk hat damit angefangen, dass der Herr es verkündet hat. Und es ist uns bestätigt worden von denen, die ihn gehört haben. Gott selbst hat dazu seine Beglaubigung gegeben, durch staunenerregende Wunder und vielerlei machtvolle Taten und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen ausgeteilt hat. Also diese ersten Leiter waren wahrscheinlich Leute, die eben hier Christus selbst gehört haben. Ja, die haben es eben dann den Hebräern gebracht und ihnen bestätigt. Also damit wären die Leiter aus Vers 7 ihre persönlichen, so sage ich es mal, Evangelisten gewesen. Und an diese Leute sollte sich die Gemeinde jetzt in positiver Weise erinnern. Er sagt hier, sie sollten sich sein Lebens- oder ihr Lebenswerk vor Augen halten, ihr Leben und Sterben. Und sie sollten nicht nur darüber nachdenken, nein, sie sollten dem Beispiel dieser ehemaligen Leiter folgen. Sie sollten sich an ihrer Glaubenstreue ein Vorbild nehmen. Und dieser Ruf zu Andenken, Betrachtung und Nachahmung, ja, das ist Jüngerschaft. Und erinnert eben an Hebräer 12, Vers 2, wo der Autor eben sagt, dass wir unseren Blick auf Jesus Christus richten wollen. Oder dieser Aufruf erinnert auch an Hebräer 11, ja, an diese Darstellung der ganzen alttestamentlichen Glaubenszeugen. Ja, auch dort ist es jeweils der standhafte Glaube dieser Zeugen, der interessiert. Dieser Glaube bis zum Lebensende. Ob diese ersten Leiter, von denen hier die Rede ist, den Märtyrertod erlitten haben, das erfahren wir hier nicht. Klar scheint nur zu sein, dass sie gestorben sind. Aber auf der Art des Todes liegt ja auch nicht der Fokus. Wichtig ist hier nur, wie sie gelebt haben und dass sie dann im Glauben gestorben sind. Ja, so dass sie den Glauben bis zum Tod gehalten haben. Ja, das macht sie zu Vorbildern für die Hebräer. Vorbilder, die bewusst durchdacht werden sollen. Deutlich ist hier die positive Haltung, die hier gegenüber diesen Leitern gefordert wird. Denn die Hebräer sollten hoch von diesen Männern denken, von diesen ehemaligen Leitern. Sie sollten sie in Gedanken als wahre Glaubenszeugen achten und ehren. In Vers 17 ist dann von den aktuellen Leitern der Gemeinde die Rede. Ihnen gegenüber fordert der Autor zum Gehorsam auf, ja zur Unterordnung unter ihre Autorität. Er sagt, die Hebräer sollen ihren Anweisungen folgen. Und im weiteren Verlauf von Vers 17 wird diese Forderung dann auch begründet. Es ist die Aufgabe der Gemeindeleitung, über die Gemeinde zu wachen. Ja, sie sind in gewisser Weise dazu bestellt, die Richtung vorzugeben. Und in diesem Rahmen ergibt es sich eben, dass sie den Gemeindegliedern Anweisungen geben. Das gehört zu ihrer Aufgabe. Sicher ist in der Gemeinde jeder und jede zur Wachsamkeit berufen. Ja, alle Gemeindeglieder sollen in gewisser Weise ja, über die Gemeinde wachen. Sie sollen aufeinander achten, aufeinander aufpassen. Sie sollen sich gegenseitig ermahnen. Also der Hebräerbrief hat das selbst ausgedrückt in Hebräer 3, Vers 12. Da sagt er, achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein widerspenstiges, ungehorsames Herz hat und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch den Betrug der Sünde erliebt und sich dem Ruf dieser Stimme verschließt. Also tatsächlich, in gewisser Weise haben alle Gemeindeglieder die Aufgabe, über die Gemeinde zu wachen, aber die Gemeindeleitung eben umso mehr. Sie hat einen speziellen, von Gott gegebenen Auftrag, dies zu tun. So speziell, dass sie Gott eben hierfür einmal Rechenschaft geben wird. Sie wird sich gegenüber Gott für die geistliche Entwicklung der anvertrauten Herde verantworten müssen. Wichtig ist nun, wie die Gemeinde auf diesen Auftrag der Gemeindeleitung reagieren soll. Die Gemeinde soll dieses spezielle Wächteramt der Gemeindeleitung akzeptieren. Ja, sie soll die besondere Aufgabe der Gemeindeleitung anerkennen und grundsätzlich positiv darauf reagieren. Ja, sie soll Leitung zulassen, soll sich bereitwillig leiten lassen. Darunter verstehen wir wahrscheinlich, dass sie kooperieren soll, dass sie vertrauensvoll auf diese Leitung reagieren soll. Und wenn wir dann noch in Erwägung ziehen, dass dieser Verfasser des Hebräerbriefes, auch wenn er hier ja, sich nicht selbst in die Gemeindeleitung einbezieht, aber wo er doch hier diese Predigt hält, sage ich mal, wenn wir ihn mit in die Gemeindeleitung nehmen, dann können wir sagen, dass er eben in Vers 18 und 19 zum Beten für sich auffordert. Ja, also dann können wir sagen, das ist auch eine Aufgabe der Gemeindeglieder, der Gemeindeleitung, für sie zu beten. Also die Gemeinde, so könnte man es sagen, soll es der Gemeindeleitung leicht machen. Sie soll darauf hinwirken, dass der Leitung das Leitungsamt eine Freude ist. Und warum? Das wird im weiteren Verlauf von Vers 17 begründet. Ich fasse das mal so zusammen. Wenn es der Gemeindeleitung schlecht geht, wird es auch Ihnen schlecht gehen. Eine unter der Last der Aufgabe stöhnende Leitung, ja eine frustrierte Leitung, ja die nützt niemandem. Unter solch einer Leitung, wir würden alle zu leiden haben. Ich kenne das von zu Hause. Ich sag mal, wenn ich nach Hause komme und meiner Frau geht es nicht gut, dann geht es meistens den Geleiteten in der Familie auch nicht gut. Aber das ist bei mir ganz ähnlich. Also das wirkt sich aus. So ist das hier offensichtlich gemeint. Ja, unter einer leidenden Leitung leidet auch die geleitete Gemeinde. Und von daher eben hier die Empfehlung an die Gemeinde, macht es der Gemeindeleitung leicht, dass für sie die Leitungsaufgabe zur Freude wird. Liebe Gemeinde, fassen wir an dieser Stelle einmal zusammen. Gott in der Gemeinde dienen, wie es ihm gefällt. Wie soll sich das im Verhalten der Gemeinde zu ihrer Leitung auswirken? Antwort: in einer vertrauensvollen, wertschätzenden, bereitwilligen, unterstützenden Haltung gegenüber der Leitung. So lautet die gerechte Forderung Gottes an die geleitete Gemeinde. Der Gemeinde, der er in seinem Sohn Jesus Christus alles geschenkt hat, der die von ihm reich gesegnet ist und von der er billigerweise erwarten kann, dass sie ihm aus Dankbarkeit ihm in rechter Weise dient. Und da kann jeder von uns fragen, ist meine Haltung hier schriftgemäß? Also ich meine meine, ich meine eure. Akzeptiere ich die Leitung der Gemeinde? Ja, akzeptiere ich, dass es Leitung in der Gemeinde gibt? Lasse ich mich bereitwillig leiten? Mache ich es meiner Leitung leicht oder mache ich es ihr schwer? Trage ich zur Frustration der Gemeindeleitung bei? Oder sorge ich dafür, dass die Leitung ihren Dienst mit Freude tun kann? Dann orientiere ich mich in meiner Lebensführung am Beispiel guter Leiter, halte ich ihr Andenken in Ehren. Denn nach dem Hebräerbrief soll die Gemeinde ihre Leitung unterstützen. Dies ist Teil des Dienstes, der Gott gefällt. Vielleicht merken wir, dass da bei uns etwas nicht in Ordnung ist. Sollte das so sein, brauchen wir nicht verzagen. Nein, auf keinen Fall. Der Herr ist uns gut. Dann können wir bei ihm Vergebung suchen und finden und Veränderung. Er hilft uns gern. Wenden wir uns an ihn. Liebe Geschwister, die Gemeinde hat gegenüber ihrer Leitung eine Verantwortung und Aufgabe. Die ihnen in Christus geschenkte Gnade verpflichtet die Gemeinde. Ja, auch in ihrem Verhalten gegenüber der Leitung. Das hatten wir jetzt im ersten Teil gesehen. Aber, liebe Gemeinde, wie verhält es sich in der Gegenrichtung? Beziehungen sind ja keine Einbahnstraßen. Von daher, welches Verhalten erwartet der Herr von der Gemeindeleitung gegenüber der Gemeinde? Auch hierzu hat unser Text etwas zu sagen. Das wollen wir im zweiten Teil miteinander betrachten. Gott in der Gemeinde dienen, wie es ihm gefällt. Punkt 2 heute Morgen, das richtige Verhalten der Leitung gegenüber ihrer Gemeinde. Liebe Geschwister, wenn wir jetzt über die rechte Gemeindeleitung nachdenken, da haben wir erstmal ein Problem. Das Problem nämlich, dass unser Text hierzu nichts Ausdrückliches sagt. Denn anders als bei der Gemeinde finden wir hier keine direkten Aufforderungen. Kein Gemeindeleitung, tu bitte dies, Gemeindeleitung, lass bitte das. Denn der Autor wendet sich in diesem Text hier vordergründig nur an die Gemeinde zunächst einmal. An die Gemeindeleitung gewendet, sagt er erstmal nichts. Das heißt aber nicht, dass dieser Text hier nichts zur Gemeindeleitung zu sagen hat. Dazu sagt er sehr wohl etwas, aber nicht ausdrücklich, eher beiläufig, eher zwischen den Zeilen. So beispielsweise in Vers 17. Ja, dort spricht der Autor von der aktuellen Leitung der Gemeinde, von der Gemeindeleitung, die zur Zeit eben hier der Predigt im Amt war. Und da macht er deutlich, was diese Gemeindeleitung tut. Ja, womit sie beschäftigt ist. Wir hatten das gesehen. Die Leitung wacht. Sie wacht über das geistliche Wohl der ihr anvertrauten Herren. Rechte Leiter, kann man daraus ableiten, der Gemeinde sollen hierin fleißig und unermüdlich sein. Sie sollen sich um das Leben aller Gemeindeglieder kümmern. Und hier eben besonders um die, die fahrlässig oder anfällig für geistliche Faulheit sind. Um diejenigen, die die Gemeinschaft der Gemeinde nicht mehr besuchen. Der Christen, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Indem die Leiter das tun, unterstützen sie eben die Geschwister auf dem Weg. Ja, sie stärken die Geschwister im Vertrauen auf Christus. Sie motivieren sie zum Ausharren im Glauben. Fördern die Ausdauer, die sie zur Rettung führt. Sie tun dies mit Gottes Hilfe. Ja, Gott gebraucht sie zu diesem Dienst an seinem auserwählten Volk. Und auch in Vers 7 lesen wir vom rechten Verhalten der Gemeindeleiter, da wo der Autor von den ehemaligen Leitern der Gemeinde spricht. Ja, der Autor, der fordert die Gemeinde da ja zur Orientierung an deren Leben auf. Die Gemeinde soll sich an sie erinnern, sich an ihrem Verhalten ein Beispiel nehmen, an ihrer Glaubenstreue. Und auch wenn das hier eben nicht als Forderung an die Gemeindeleitung formuliert ist, hier wird deutlich ausgesagt, was unter richtiger Gemeindeleitung zu verstehen ist. Der rechte Gemeindeleitung, so muss man hier sagen, verlangt nach einem beispielhaften Leben, nach einer Lebensführung, an der sich die Gemeinde orientieren kann. Ein Leben der Glaubenstreue. Dass Gemeindeleiter Vorbilder sein sollen, finden wir auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift. Ja, denken wir nur an die Abschnitte, in denen es um das Ältestenamt geht, um die Anforderungen, die an Gemeindeleiter zu stellen sind. Ja, hören wir einmal auf Titus 1, Vers 6. Einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Er darf nur einmal verheiratet sein. Auch seine Kinder sollen sich zur Gemeinde halten. Sie dürfen nicht in dem Ruf stehen, widerlich oder ungehorsam zu sein. Denn der Gemeindeleiter darf als Hausverwalter Gottes keinerlei Anlass zum Tadel geben. Er soll nicht anmaßend oder je zornig sein, auch kein Trinker oder gewalttätiger Mensch. Er darf nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Er soll besonnen sein, gerecht, untadelig und beherrscht. Er muss sich an die zuverlässige Botschaft halten, wie sie ihm gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu halten und den Gegnern ihren Irrtum nachzuweisen. Oder denken wir noch an Petrus 1 oder 1. Petrus 5, Verse 2 und 3, wo Petrus eben auch vom Vorbildcharakter spricht und sagt, leitet die Gemeinde, also sagt, gewandt oder gewendet an die Ältesten, leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten, kümmert euch um sie. Nicht, weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. In eurem Verantwortungsbereich führt euch nicht als Herren auf, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Ja, man kann es zusammenfassen, die Gemeindeleitung soll in allen Dingen der Gemeinde Vorbild sein. Das ist das richtige Verhalten der Gemeindeleitung gegenüber der Gemeinde. Ja, fassen wir an dieser Stelle auch zusammen. Gott in der Gemeinde dienen, wie es ihm gefällt. Wie soll sich das im Verhalten der Gemeinde zu ihrer Leitung auswirken? Antwort: in einem fürsorglichen und vorbildlichen Verhalten gegenüber der anvertrauten Gemeinde. Gott hat der Gemeinde in seinem Sohn Jesus Christus alles geschenkt. Ihr gehört ein Heil, das ihr nicht mehr genommen wird. In Jesus Christus haben wir den guten Hirten, der vollumfänglich für uns sorgt. Für unser leibliches und unser geistliches Wohl. Und an dessen Art der Leitung muss sich eben jede Gemeindeleitung orientieren. Die Leitung der Gemeinde, der soll sich um das Wohl der anvertrauten Herde kümmern. Sie soll in allem vorbildlich sein. Ihr Leben, der sollte der Gemeinde Orientierung bieten. Ja, und da müssen wir uns eben auch erneut fragen, und hier eben vor allem Ludwig Klaus und ich, wachen wir über diese Gemeinde? Kümmern wir uns um das Leben der uns anvertrauten Herde? Ja, leben wir vorbildlich? Kann sich die Gemeinde an uns orientieren? Wir müssen uns ja mit Ernst vor Augen halten, was in Vers 17 ausgesagt wird. Wir werden Gott einmal Rechenschaft geben müssen. Das darf uns heute Morgen mit neuem Ernst klar werden, erneut klar werden. Aber auch wir müssen nicht verzagen. Wie für die ganze Gemeinde gilt auch für die Leitung, Gott ist uns gut. Wir müssen uns nicht vor der Verdammung Gottes fürchten, im Gegenteil, er ist unser Vater. Er kann uns helfen als ein allmächtiger Gott und er will es auch tun als unser getreuer Vater. Liebe Geschwister, die Gemeinde hat gegenüber ihrer Leitung eine Verantwortung und Aufgabe. Und die Leitung, im Umkehrschluss, hat gegenüber der Gemeinde ihre Verantwortung und Aufgabe. Die geschenkte Gnade verpflichtet eben Gemeinde und Leitung zu einem bestimmten wechselseitigen Verhalten. Das war die Aussage der ersten beiden Predigtpunkte. Aber unser Predigttext hat uns hier noch mehr zu sagen. Dieser Text sagt noch weiteres zum richtigen Verhalten von Gemeinde und Leitung. Etwas sehr Wichtiges sogar. Ein Verhalten, auf das zu keiner Zeit verzichtet werden kann. Ja, ein Verhalten, das unbedingt vorhanden sein muss. Fehlt dieses, ist alles andere Makulatur. Ja, ohne dieses Verhalten kann es keine rechte Gemeindeleitung geben und auch keine rechte Gemeindemitgliedschaft. Dabei differenziert der Text hier nicht weiter. Also diese Einteilung zwischen Leitung und Gemeinde, die ist hier nicht mehr so vorhanden. Hier geht es nicht mehr um das Verhalten von Leitung oder Gemeinde, nein, hier geht es um ein Verhalten, das Gemeinde und Leitung gemeinsam zeigen muss. Unbedingt. Und darauf wollen wir im letzten Predigtpunkt noch eingehen. Gott in der Gemeinde dienen, wie es ihm gefällt. Punkt 3 heute Morgen. Das richtige Verhalten von Gemeinde und Leitung. Ja, wenn ihr euch den Text einmal anguckt, dann wird deutlich, dass die Verse 7 bis 9 und die Verse 17 bis 19 wie so zwei Buchdeckel sind. Ja, oder wie so ein Scharnier, könnte man sagen. Versen 7 bis 9, da geht es um Gemeindeleiter. Und am Ende geht es auch um die Gemeindeleiter. Und in der Mitte, sage ich mal, geht es um etwas, was beide Gruppen angeht. Was beide, ja, Gemeinde und Gemeindeleitung zeigen müssen. Und was ist das? Nun, ganz einfach ausgedrückt, sie müssen immer und zu jeder Zeit allein auf Gottes Gnade in Christus vertrauen. Das ist es, was unser Text hier im Mittelteil sehr deutlich macht. Ja, schauen wir noch einmal in die Verse 8 und 9. Dort hatte der Autor von den ehemaligen Gemeindeleitern gesprochen. Und da sagt er, Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Speisen können das nicht bewirken. Sie haben denen nichts genützt, die sich mit ihnen befassen. Also hier drückt der Autor deutlich aus, worauf die Gemeinde allein bauen soll. Ja, das normale Gemeindeglied und auch die Gemeindeleitung. Sie sollen sich einzig und allein auf die Gnade Gottes verlassen. Was hier mit fremden Lehren und Speisen angesprochen ist, das wird nicht ganz deutlich. Ja, wahrscheinlich handelt es sich hier um irgendwelche Lehren aus dem judaistischen Umfeld. Ja, Lehren, nach denen man sich von der Einhaltung bestimmter Speisevorschriften etwas versprach. Geistliches Wachstum. Oder wie es im Vers 9 heißt, innerliche Festigkeit. Ja? Vielleicht rituelle Mahlzeiten, ja, von deren Teilnahme man sich eben geistliches Wachstum versprach. Und diese Lehren waren ganz offensichtlich zur damaligen Zeit angesagt. Ja, im Judentum der damaligen Zeit. Und wir wissen, dass viele oder einige zumindest aus der Gemeinde der Hebräer zum Judaismus zurückkehren wollen. Also dorthin, wo solche Lehren kursierten. Und da sagt ihnen der Autor hier ganz klar, die Einhaltung solcher Vorschriften bringt euch nicht weiter. Ja, genauso wie jede andere Sollordnung. Nur Gottes Gnade kann euch festmachen, kann euch geistliches Wachstum bescheren. Denn er sagt, Jesus Christus ist unverändert. Ja, die durch ihn vermittelte Rettung, die war immer Gnade, die ist immer Gnade und die wird immer Gnade sein. Gnade plus X, das gibt es bei ihm nicht. Wer nicht allein auf ihn und sein Opfer vertraut, der geht am Heil vorbei. Denken wir an die Lesung. Und in die gleiche Richtung geht die Aussage von Vers 10. Ja, dort ist von dem Altar der Christen die Rede. Aber hier ist kein wirklicher Altar gemeint, sondern der Autor, der gebraucht hier die Sprache des Kultus. Ja, er hatte dies schon mehrfach im Hebräerbrief getan. Beispielsweise in Hebräer 8, Vers 1, wenn er sagt, wir haben einen hohen Priester, der Platz genommen hat zur rechten Seite Gottes im Himmel. Was er hier meint mit dem Altar, das ist Jesus Christus und sein Sühnopfer. Er sagt hier, wir haben Jesus Christus und sein Sühnopfer. Ja, auf dieses Opfer vertrauen wir. Er stellt das hier in den Gegensatz zu diesen Speisen, die da manche zu sich nahmen und von der Einhaltung dieser Speisevorschriften irgendetwas erwartet. Und dem stellt er gegenüber, wir haben Jesus Christus und sein Sühnopfer. Auf dieses vertrauen wir. Von ihm und seinem Opfer erwarten wir alles. Fürs Leben und fürs Sterben. In ihm und seinem Opfer liegt die Gnade zur Rettung. Am Anfang des Glaubenslebens, aber auch das ganze Glaubensleben hindurch, bis zum Ende. Und dann sagt er, dass an diesem Opfer eben die Diener des alten Heiligtums keinen Anteil haben. Sie dürfen davon nicht essen. Essen steht hier dafür, an etwas Anteil haben. Denken wir beispielsweise auch an die Aussage Jesu in Johannes 6, wo er eben nach diesem Speisewunder dann von den Juden wieder aufgesucht wird und ihnen deutlich macht, ich bin das Brot, das aus dem Himmel kommt. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ja, der hat Anteil an mir. Ja, und genauso ist das hier eben gemeint, wenn er sagt, die, die dem alten Heiligtum dienen, die haben ja an unserem Altar keinen Anteil. Die haben eben an Jesus Christus keinen Anteil. Ihnen steht das Opfer Jesu nicht zu. Und das ist eine ernste Mahnung wiederum hier an die Hebräer. Ja, wenn sie eben zum Judentum zurückkehren, dann müssen sie sich darüber im Klaren sein, dass sie dem Opfer von Christus keinen Anteil haben. Ja, Christus und X gibt es nicht. Und der Autor betont das dann im weiteren Verlauf hier mit einem Hinweis auf den großen Versöhnungstag. Ja, er macht deutlich, ja, tatsächlich, die sozusagen im alten Bund stehen, ja, die haben kein Recht, ja, an dem Opfer Christi. Und der weist das eben anhand des großen Versöhnungstages nach. Wie war das da? Da wurden Tiere geopfert, das Blut wurde aufgefangen, das wurde ins Allerheiligste gebracht, damit wurde Sühnung geschafft. Aber die Opfertiere, die wurden außerhalb des Lagers verbrannt. Ja, 3. Mose 16, Vers 27. Die Reste des Tieres und des anderen Ziegen, die Reste des Stieres und des anderen Ziegenbocks, mit deren Blut das Heiligtum gereinigt worden ist, bringt man vor das Lager hinaus und verbrennt dort alles, Fell, Fleisch und Eingeweide. Also die Opfertiere durften nicht gegessen werden von den, ja, sage ich mal, Israeliten in irgendeiner Weise, von den Priestern hier, ja, sondern die mussten komplett verbrannt werden. Und so macht der Autor hier deutlich, ja, jeder, der sozusagen noch im alten Bund steht, der dem alten Bund dient, der hat an Christus keinen Anteil. Ja, der kann dieses Opfer nicht genießen und nicht für sich in Anspruch nehmen. Christus wurde eben ja wie ein Gotteslästerer hinausgeworfen und getötet. Er starb außerhalb des Lagers, er starb außerhalb Jerusalems. Und das heißt hier eben, er ist auch gesellschaftlich geächtet und ja, wurde vom Judentum seiner Zeit hier verworfen. Aber Christen, die erwarten eben alles von diesem Verworfenen, von seinem Opfer. In ihm suchen und finden sie Gottes Gnade. Und deshalb stellen sie sich eben zu ihm. Ja, und erwarten eben nichts mehr von dieser Welt. Sie wissen, dass sie bei Gott im Himmel ja die Zukunft haben und hier in der Welt im Letzten nicht mehr zu Hause sind. Sie leben aus seiner Gnade. Und so reich beschenkt, dienen sie ihm eben aus Dankbarkeit. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil Gott sie in Christus gerettet hat. Dass das Heil außerhalb des Lagers zu suchen war, das gab es übrigens auch schon einmal. Das könnte man nachlesen in 2. Mose 33. Nach der Begebenheit mit dem goldenen Kalb ist es eben so, dass ja Mose außerhalb des Lagers das Zelt aufschlägt und dass Gott ihm außerhalb des Lagers begegnet und nicht mehr innerhalb des Lagers. Eine ganz interessante Sache. Also Jesus, er wurde eben in seinem Tod als Ausgestoßener behandelt sozusagen. Er wurde ausgestoßen, er wurde erneut von seinem Volk verworfen. Und seine Gegenwart muss deshalb außerhalb des Lagers gesucht und gefunden werden. Da, wo Jesus Christus ist und jeder, der ihn sucht, muss eben nach draußen gehen und sich ihm in Jesus nahen. Er muss eben ja an ihn glauben. Und für die Hebräer der damaligen Zeit bedeutete das eben, dass sie gesellschaftliche Ächtung und auch Verfolgung ja auf sich nehmen muss. Ja, liebe Gemeinde, das gilt auch für uns. erwarten wir alles von Christus und seiner Gnade. Ja, erwarten wir nichts mehr von der Einhaltung von Geboten. Ja, nichts von uns. Sicher, auch unser Text spricht hier von der Einhaltung von Geboten, von Dankopfer. Ja, die kennen wir auch. Und auch wir leben so, ja, dass wir Gott gefallen wollen. Aber auf die Perspektive kommt es ja. Ja, wir dienen Gott aus Dankbarkeit heraus. So vertrauen wir auf Christus und auf seine Gnade. Wir haben einen Altar. Wir haben Jesus Christus und sein Sühnopfer. Gott schenke uns, dass uns ja diese Erkenntnis froh machen kann, ja, dass diese Erkenntnis uns glücklich macht.